Hallo und herzlich willkommen zu Reformatio, dem Podcast der Bekennenden Kirche.
Guten Morgen, mein Name ist Boris Giesbrecht, ich bin Dozent an der Akademie für reformatorische Theologie. Heute möchten wir Ihnen einen kleinen Einblick geben in unseren Alltag. In dieser Woche haben wir Vorlesung gehabt zusammen mit Beat Tanner aus der Schweiz zum Thema Einführung in die Seelsorge, in die biblische Seelsorge. Und dieser Podcast heute dreht sich darum, Ihnen einen kleinen Einblick zu geben, was wir in dieser Woche gemacht haben. Zunächst aber möchte ich Ihnen kurz vorstellen, Beat Tanner. Und Beat, stellst du dich doch kurz vor, sagst du, wo du herkommst, was dich ausmacht?
Ja, gerne. Zuerst einmal ganz herzlichen Dank, dass wir dieses Interview oder dieses Gespräch miteinander führen können, weil Seelsorge meines Erachtens etwas ganz Wichtiges ist und ja in jedem Bereich des Lebens auch betrifft. Und darum ist es mir auch eine große Freude, hier zu sein und über dieses Thema zu sprechen.
Danke, dass du da bist.
Gerne.
Beat, sag doch mal ganz kurz, was machst du beruflich? Wo kommst du her?
Ja, ich habe mit meiner Frau führe ich zusammen die christliche Fachstelle für Ehe und Familie und Lebensberatung und auch Erziehung in Aarau in der Schweiz. Und das darf ich nun schon seit 30 Jahren machen und durch Gottes Gnade war das eine gute Zeit und eine begnadigte Zeit mit all dem, was man natürlich auch Gott uns immer wieder zumutet, aber das uns auch immer wieder schleift und auch uns hilft, die Nöte der Nächsten, die Nächsten in Christus, unsere Brüder und Schwestern in Christus, auch besser zu verstehen in ihrem Leiden und ihren Nöten.
Und darüber hinaus bietet ihr ja auch einen Ausbildungslehrgang an zur Seelsorge. Sag doch noch mal ein paar Takte dazu.
Ja, das ist richtig. Diesen August haben wir mit dem 10. Ausbildungsgang begonnen. Der geht jeweils 2 Jahre und ist vor allem dafür ausgerichtet, Mitglieder und Gemeinde oder engagierte Gemeindeglieder eine Möglichkeit zu geben, über das Thema Seelsorge mehr nachzudenken und dass sie vielleicht auch ermutigt sind, in ihrem Umfeld Menschen auf Christus hinzuweisen und mit ihnen eben mit Christus zu Christus gehen zu dürfen und wissen, dass wir die Hilfe in Christus haben und dass sie sich nicht verstecken müssen und Angst haben müssen. Wie können wir mit einer solchen Situation umgehen?
Und wenn ich das richtig gesehen habe auf der Homepage von euch, dann gibt es auch die Möglichkeit, an diesem Seelsorgekurs teilzunehmen, selbst wenn man nicht in der Schweiz wohnt, auch Online-Möglichkeiten zu nutzen.
Ja, das ist richtig. Wenn jemand wirklich weiter weg wohnt, dann ist auch die Möglichkeit, das online zu machen. Und dann bieten wir auch an, dass wir nach jedem Kursteil ein Videocall machen, um Fragen auszutauschen, was steht an oder vielleicht auch Situationen zu besprechen, die in diese Person vielleicht mit anderen Nächsten drin ist, um zu sehen, wie könnte da eine Seelsorge dann aussehen.
Ja, aber genau. Nichtsdestotrotz, die Schweiz ist immer auch ein Besuch wert und mal für den einen oder anderen Kurs mal vor Ort zu sein, ist sicherlich auch empfehlenswert. Und gerade in der Seelsorge wollen wir ja die persönliche Begegnung haben, von daher auch dazu eine herzliche Einladung.
Ja, genau. Das ist natürlich fast wie eine Notlösung, denke ich, genau. Weil zur Seelsorge gehört selbstverständlich die Begegnung. Ja. Das ist ganz, ganz wichtig. Aber wenn es nicht anders geht, dann machen wir es halt so. Genau.
Genau. Ja, du hast vorher schon so ein bisschen gesagt, was du unter Seelsorge verstehst. Und das ist ja immer eine spannende Frage in all den Seelsorgeangeboten. Was verstehen Seelsorger unter Seelsorge? Du hast einen kurzen Slogan, den du uns in dieser Woche auch nahegebracht hast. Wie ist deine kurze Definition von Seelsorge?
Ja, meine Definition zu Seelsorge, neben, es gibt natürlich noch viele andere, ist mit Jesus oder mit meinem Nächsten mit Jesus zu Jesus zu gehen. Und der Grund, warum mir dieser Ausdruck so wichtig ist, befindet sich darin, dass ich denke, dass wir nicht alleine aus eigener Kraft unseren Nächsten überhaupt mit Jesus in Berührung bringen können, mit ihm zu Jesus zu gehen. Mhm. Christus hat den Weg zum Gnadenthron durch sein Blut und sein Erlösungswerk freigemacht. Und da sind wir sehr, sehr dankbar. Aber selbst, nach meiner Ansicht, selbst der Weg zu diesem Gnadenthron ist für uns Menschen nicht aus eigener Kraft möglich. Mhm. Auch da brauchen wir wieder Christus, der mit uns diesen Weg geht. Und darum kann ich meinen Nächsten nur mit Christus zum Gnadenthron begleiten, mitnehmen. Ich kann ihn nicht dorthin mitbringen. Es ist auch hier wirklich wieder die Gnade Gottes, die das ermöglicht. Und für mich ist das auch etwas Befreiendes. Es ist nicht die Last, jetzt muss ich ein Werk vollbringen oder eine Leistung aus eigener Kraft, aus eigenem Vermögen da vollbringen, um meinen Nächsten jetzt wirklich da mit Christus zu connecten und dass hier wirklich dann etwas passiert. Das ist für mich sehr befreiend. Und der zweite Grund, warum für mich dieser Satz so wichtig ist, dass wir eben nicht in die Gesetzlichkeit fallen, etwas aus eigenem Vermögen zu machen, sondern dass wir gerade, wenn wir Seelsorger sind und diese Tätigkeit ausüben, dass wir zuerst in der Abhängigkeit von Christus sind, von unserem dreieinigen Gott, und nicht aus eigener Kraft etwas bewirken müssen und auch können.
Jetzt sprichst du ja davon, dass Seelsorger für dich ein mit dem Nächsten, mit Jesus, also aus der Kraft von Jesus, zu Jesus zu gehen. Und das macht schon deutlich, dass dieses zu Jesus gehen, da schwingen irgendwelche Erwartungen mit. Wer ist Jesus für uns in der Seelsorge? Was erwarten wir von Jesus? Und in dieser Woche hattest du uns eine provokante Aussage hingelegt oder eine provokante Frage. Jesus, Doppelpunkt, Erlöser oder Bedürfniserfüller? Damit hast du uns ein bisschen provoziert. Sag uns ein bisschen was dazu. Wer ist Jesus denn in der Seelsorge für uns oder für den Nächsten?
Ja, es ist eine ganz spannende Frage und eine wichtige Frage. Der Grund, warum ich diesen Titel so Erlöser oder Bedürfnisstiller, diesen provokanten Titel gemacht habe, weil oft Jesus als der angesehen, der unsere Bedürfnisse nur stillt. Und da müsste ich noch etwas ausholen. Wir haben ja alle Bedürfnisse. Zum Beispiel Bedürfnisse nach Ruhe. Und das brauchen wir ja auch. Mhm. Wir brauchen genügend Schlaf. Zumindest ich brauche das. Es gibt Menschen, die brauchen etwas weniger. Bedürfnis, denke ich auch nach Anerkennung oder nach Liebe. Und das sind ja alles auch legitime Bedürfnisse. Wir können nicht leben ohne diese Bedürfnisse. Ich sehe eher das Thema darin, dass dann diese Bedürfnisse dann nochmal so stark sind, dass sie unser Leben bestimmen und auch uns zu sündhaftem Verhalten und Denken hintreiben. Mhm. Und so werden, ich denke, das ist das, was die Sünde und Satan dann macht, legitime Bedürfnisse zu einem falschen Götzen in uns machen. Mhm. Und was ich denke, das ist dann schwierig, wenn jemand in die Seelsorge geht und sagt, ja, Christus wird dann nur dieses Bedürfnis der Gefahr, dass das dann geschieht, weil wir treiben ja denn eigentlich einen solchen Menschen, unseren Nächsten, von sich selber. Und das ist der Grund, warum ich den Artikel so geschrieben habe. Das ist die eine Seite, und die andere Seite, und da habe ich mich sehr gefreut über die Studenten, wie wir da gerungen haben, ist es, dass er unsere Bedürfnisse tatsächlich auch stillt, im Sinn von, dass wir ja das Bedürfnis haben nach Bedecktsein, nach einer Gerechtigkeit. Und diese schenkt uns ja dann Jesus in seiner Gerechtigkeit, in seinem Erlösungswerk. Und ich glaube, das ein bisschen zu unterscheiden ist dann oft sehr, sehr wichtig in der Seelsorge. Und dann kommt noch der dritte Teil dazu, dass Jesus dann natürlich auch einfach uns begleitet. Das Bedürfnis nach Nähe oder nach Frieden, das wir ja zutiefst in uns haben, das ist ja dann das, was er in uns ja dann durch seine Gegenwart, durch sein Erlösungswerk eben wirklich stillt und in uns Erfüllung oder er in uns da die Erfüllung bringt.
Das ist eine spannende Frage gewesen, auch während der Vorlesung, auch zu unterscheiden, wo ist Jesus für uns manchmal berechtigterweise der Bedürfnisstiller, weil wir bei ihm Ruhe, weil wir bei ihm Akzeptanz, bei ihm Vergebung vor allen Dingen der Schuld bekommen. Da ist er der Ort, wo wir unser Bedürfnis gestillt bekommen. Aber dann gibt es manchmal auch Erwartungen von unserer Seite oder auch die wir vielleicht als Bedürfnis verstehen, aber eigentlich sind es sündige Begierden, wo Jesus uns aber auch befreien darf von diesen Dingen, erlösen darf von diesen, lösen darf genau. Von diesen Erwartungen. Und dann haben wir auch darüber gesprochen, es kann natürlich auch Zeiten geben, zum Beispiel auch Zeiten der Krankheit. Wir denken da auch an Beeinträchtigungen, wo Jesus uns zur Zeit, während wir auf der Erde sind, weder unser Bedürfnis stillt nach Gesundheit, uns auch nicht befreit von dem Verlangen nach Gesundheit, sondern uns auch verständlich macht, es steht noch etwas aus. Ja, wir erleben schon jetzt Gottes Nähe, Gottes Befreiung der Schuld, aber die vollkommene Befreiung auch aller gesundheitlichen Beschwerden steht noch aus. Das heißt, ja, er ist manchmal unser Bedürfnis stiller, manchmal löst er uns von unseren sündigen Begierden und manchmal müssen wir noch darauf warten, weil wir halt eben noch nicht da sind, wo wir zu Hause sein werden. Und das sind spannende Gedanken, die du uns in dieser Woche mitgeteilt hast. Eine interessante Unterscheidung, die du auch immer wieder uns erklärt hast, uns nahegebracht hast, ist die Unterscheidung zwischen Frucht und Ziel oder Frucht und Herz, sage ich jetzt mal. Warum ist dir diese Unterscheidung so wichtig in der Seelsorge?
Ja, danke, Boris, dass du dieses Thema auch noch anschneidest. Es ist mir wirklich etwas ganz Wichtiges, die Unterscheidung zwischen Frucht und Ziel, weil ich denke, dass wir das oft in der Seelsorge verwechseln und das hat dann natürlich auch Auswirkungen auf den Heiligungsprozess, in dem wir mit unserem Nächsten ja da mit Christus zu Christus hin eben unterwegs sind. Vielleicht kann man das an zwei Beispielen, ich hoffe, ich kann da zwei Beispiele geben. Das eine ist zum Beispiel in der Eheseelsorge. Da kommt ein Paar und möchte, was oft vorkommt, ja, Herr Tanner, helfen Sie uns doch in der Kommunikation, wir wollen miteinander besser kommunizieren. Oder Sie haben großen Streit und meistens am Ende, ich höre natürlich erst einmal zu, darum mein Satz am Ende, nicht gerade am Anfang. Ich möchte ja zuerst das Ehepaar verstehen. Aber was mir dann wichtig ist, Ihnen wie vor Augen zu malen, ist, dass eine Eheseelsorge nicht das Ziel hat, dass die Ehe wieder funktioniert. Und wahrscheinlich jetzt unsere Zuhörer werden denken, ja, Moment mal, was sagt ihr jetzt da? Und auch die Ehepaare sagen, ja, Herr Tanner, für das kommen wir eigentlich zu Ihnen, dass die Ehe wieder funktioniert und für das zahlen wir ja sogar noch. Diese Reaktion kann ich absolut verstehen, dass diese Reaktion kommt. Doch, wenn funktioniert wieder eine Ehe? Wann finden Ehepartner wieder zu sich? Die finden zu sich, wenn sie den Frieden in Christus haben, wenn sie Christus besser kennengelernt haben, unseren dreieinigen Gott, wenn sie in ihm verankert sind. Und das treibt dann die Ehepaare wieder zusammen. Sie können besser mit ihren Stress, mit ihren Begierden, mit ihren Wünschen, auch eben Bedürfnissen umgehen und können so einander wieder lieben. Also zuerst Gott kennen dürfen, seine Liebe erfahren dürfen, ihn besser verstehen dürfen und so kommen dann die Ehepaare wieder mehr zusammen. Und so ist das erste Ziel von der Eheseelsorge und denke ich grundsätzlich der Seelsorge, ist es, dass wir dass unser Nächster und Christus besser kennenlernen dürfen, weil aus diesem vereinten Herz, was eben die Gnade ist, kommt dann automatisch auch die Frucht der Liebe, der Besonnenheit, des Friedens, der Selbstkontrolle und so weiter. Mhm. Und vielleicht noch ein zweites Beispiel, hoffentlich auch ganz praktisch ist, das Beispiel von der Erziehung. Oft sehen wir den Gehorsam eines Kindes als das Ziel an der Erziehung. Und das kann ich auch sehr gut nachvollziehen, dass das ein Ziel ist, weil es gibt vielleicht für Eltern nichts Schöneres als gehorsame Kinder. Und das ist ja auch schön, wenn die gehorsam sind. Aber wir wollen ja nicht Kinder mit einem Kadaver gehorsam, die einfach gehorsam sind um des Gehorsams willen. Und darum kann auch in der Erziehung, auch wenn das ein Gebot ist, es ist ein Gebot, ihr Kinder gehorcht euren Eltern, nicht das Ziel sein, dass wir gehorsame Kinder sind oder haben oder sie darauf hintrainieren mit irgendwelchen, sagen wir mal, Methoden, sondern das ist die Frucht von der Beziehung von mir als Vater oder Mutter zum Kind und die Frucht der Beziehung, dass das Kind so zu Christus hat. Und dann kommt das, was gefordert ist, automatisch oder durch die Gnade, dass das Kind lernt, die Eltern zu ehren, dass das Kind lernt, gehorsam zu sein. Und dann ist es eine Frucht des Heiligen Geistes und nicht etwas Anerzogenes, etwas, das aus eigener Leistung kommt. Und ich denke, das ist dann im Elternsein oder in der Seelsorge die große Herausforderung, nicht aus eigener Kraft etwas beim Nächsten zu bewirken, weil dann ist es wirklich nur aufgesetzt und dann wird auch, oder ja, denke ich, wird Seelsorge auch dann sehr gesetzlich oder auch dann die Kindererziehung.
Manchmal hört man ja den Vorwurf gegenüber der biblischen Seelsorge, sie beschränke sich immer nur auf Heil und Heiligung, immer so auf geistliche Fragen. Und wenn man deinen Ausführungen jetzt zuhört, könnte man meinen, dass genau das der Fall ist. Aber du beschreibst ja die Unterscheidung zwischen Frucht und Ziel als etwas, das ja nicht beim Ziel stehen bleibt, sondern auch die Frucht im Blick hat. Also Seelsorge beschränkt sich nicht einfach nur auf das Herz. Da fängt es an, weil da die Wurzel ist, wie du so schön beschreibst. Und geht aber dann auch noch weiter. Sie begleitet den Menschen ja auch noch weiter. Du unterscheidest manchmal im Unterricht zwischen der vergebenden Gnade und der verändernden Gnade. Und so denke ich mit deinen Ausführungen, dass wir auch deutlich machen dürfen, Seelsorge beschränkt sich nicht einfach nur auf den inneren Menschen, sondern möchte den Menschen auch ganz praktisch nachher helfen. Wie kann ich denn, ja, wo kommt die Wut her? Ja, es ist eine innere Frage des Herzens. Was ist mir so wichtig, dass ich bereit bin, wütend zu werden, auf meinen Partner zu schreien? Sie bleibt aber dann nicht nur dabei stehen und sucht Vergebung bei Gott, sondern möchte auch ganz praktische Lösungen aufzeigen, wie kann jetzt eine Kommunikation in der Ehe gelingen. Und das fand ich eine ganz, ganz wertvolle Unterscheidung, auch diesem Vorwurf einfach auch Einhalt zu gebieten, dass Seelsorge beim Herzen beginnt, aber nicht beim Herzen stehen bleibt, sondern das ganze Leben ja auch umfasst.
Genau.
Eine andere Frage, die uns bei der biblischen Seelsorge immer wieder begegnet, ist die Frage nach dem Leid. Und auch dort kann man ganz schnell den Eindruck gewinnen, dass gerade wir Christen ja mit Leid das ganz theologisch erklären können. Leid theologisch erklären können, auch so ein bisschen Menschen, die Leid erleben, vertrösten. Was kannst du da von biblischer Seite her sagen vom Umgang mit Leid? Wie begleiten wir Menschen, die Leid erlebt haben? Was sind so praktische Tipps, die du da mitgeben kannst?
Ja, das denke ich, Boris, das ist eine wichtige Frage. Und wenn du es stellst, dann merke ich, wie ich da auch ein Stück zögere, weil die Situation ist einerseits immer anders. Zweitens bin ich auch oder hoffe ich auch immer ein Teil oder mit betroffen vom Leid unseres Nächsten. Und das macht ja auch etwas mit mir. Und jetzt einfach zu sagen, ich mache es einfach so oder so, ich glaube nicht, dass ich das könnte. Ich denke, was einmal ganz wichtig ist, dass ich auch ein Mitbetroffener bin in dieser Situation. Aber nicht so ein Mitbetroffener, der keine Hoffnung hat. Nicht der Mitbetroffene, der sich von der Hoffnungslosigkeit, in der mein Nächster drin ist, einfach in seiner Not überschwemmt werde, sondern dass ich mit ein Stück mit, so gut es natürlich geht, ich kann nicht alles verstehen, die große Not meines Nächsten, aber wirklich versuchen, in seine Schuhe zu treten und zu spüren, wo seine Not ist und dann mit ihm einen Halt zu geben und ich würde sagen, mit ihm durch diese Not hindurchzugehen. Ich denke da an einen Mann, den ich im Moment zurzeit begleiten darf und ich denke wirklich begleiten dürfen, der geht durch eine ganz große Not. Er hat mir gesagt, ich möchte nicht in eine Klinik Und da das sein Leiden, sein wirklich großes Leiden, das mir, vielleicht spürt man mir es im Moment ein bisschen an, wirklich sehr nahe geht, mit ihm durch dieses dunkle Tal hindurchzugehen. Und da kann man nicht einfach sagen, wie man das machen muss, würde ich mich jetzt auch in dem Sinn nicht einfach anmaßen, Tipps zu geben. Das hat etwas mit dem zu tun, ich denke, da braucht es auch die Gnade Gottes, nicht nur für den Nächsten, der in Not ist, sondern auch vor allem für den Seelsorger. Das wäre so ein paar Gedanken zum Umgang mit Leid.
Ja, das hat ganz viel auch mit aushalten können zu tun, aushalten können von nicht Antworten haben, nicht vorschnell sagen zu können oder einen Zusammenhang herzustellen zu können, das ist die Ursache, so können wir es beheben. Das führt uns zu Christus. Und das heißt aber nicht, weil wir keine Antworten haben, dass es keine Antworten gibt. Die Antworten gibt es, die hat. Die sind bei Gott zu finden. Allerdings sind sie uns nicht immer verfügbar. Und deshalb ist es ein Mitgehen, ein Aushalten, ein Begleiten. Und das finde ich gut, weil es uns auch als Seelsorger so ein bisschen den Druck wegnimmt. Wir haben nicht die Antworten. Das ist wieder die Erinnerung, wir gehen mit dieser Person, mit Jesus, aus der Kraft von Jesus, wieder zu Jesus hin. Und das bewahrt uns davor, vielleicht alles erklären zu müssen und erklären zu wollen innerhalb der Seelsorge. Beat, wir danken dir für den Einblick, den du uns gegeben hast. Und an Sie, liebe Hörer, es ist noch viel mehr gewesen, was wir gehört haben. Allein dieses Konzept von, das Calvin auch verwendet hat, also diese dreifache Beschreibung von Christus. Christus als König, Priester und Prophet, also dieses dreifache Amt. Und du verwendest dieses dreifache Amt von Christus innerhalb der Seelsorge, auch um deutlich zu machen, wo wollen wir selbst König sein, wo wollen wir selbst Priester sein, wo wollen wir selbst Prophet sein, um auch aufzudecken, wo wir, wie du so schön sagst, unsere eigenen Feigenblätter wie im Garten Eden eigentlich, wie Adam und Eva zu verwenden, um uns eher zu verstecken und zu bedecken vor Christus und dann aber auch zu fragen, wo möchte Christus unser König sein, unser Prophet sein, unser Priester sein? Das finde ich auch ein ganz interessantes Konzept innerhalb der Seelsorge. Wir hoffen, dass wir Ihnen als Leser Freude daran geweckt haben am Thema Seelsorge. Und wenn Sie Interesse haben, gerne sich auch über die Homepage von Beat Tanner, christliche Seelsorgeausbildung, informieren oder einfach beim nächsten Kurs bei uns an der Akademie für reformatorische Theologie anmelden und tiefer in dieses Thema einsteigen. Beat, dir wünsche ich Gottes Segen für deinen Dienst in der Schweiz, in Aarau, bei der christlichen Fachstelle, auch bei der christlichen Seelsorgeausbildung. Dass viele Gemeinden davon profitieren dürfen, auch von eurem Dienst oder deinem Dienst oder eurem Dienst als Ehepaar. Und Ihnen, liebe Zuhörer, wünschen wir Gottes Segen für diesen Tag. Auf Wiederhören.
Danke, Boris, für dieses Anteilnehmen, für dieses Austauschen und auch dir und der Art alles Gute und Pyrt euch Gott.
Dankeschön.
Und das war's schon wieder mit dieser Folge von Reformatio. Wenn Sie selbst eine Frage an uns haben, laden wir Sie herzlich dazu ein, uns diese zu schicken. Besuchen Sie uns unter www.bekennende-kirche.de/fragen und nutzen Sie das dortige Formular. Wir werden Ihnen darauf antworten und, so Gott will, Ihre Fragen klären. Außerdem können Sie auf der Seite der Bekennenden Kirche wie gewohnt die Beiträge aus der BK lesen, die Zeitschrift abonnieren und unsere Arbeit mit einer Spende unterstützen. Alle Links finden Sie auch in der Beschreibung dieser Folge des Podcasts. Wir bedanken uns fürs Zuhören, wünschen Ihnen Gottes Segen und sagen Tschüss. Bis zum nächsten Mal.